Willkommen zum Digitalisierungs-Podcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reisamer.
Hallo und willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Bianca Brommer. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, geh bitte eine Folge zurück und hör dir auch den Teil 1 an. Es rentiert sich.
Und was mir jetzt noch aus digitaler Sicht natürlich interessiert ist, wenn du so Innovationsprojekte hast, welcher Verhältnis zwischen Dingen, die in die digitale Ecke gehen und die klassisch analog sind, also in der Offline-Welt, wie verhält sich da diese Projektanhäufung bei dir?
Also leider ist es noch so, dass der Großteil, also ich würde sagen rund 2/3 tatsächlich eher in der analogen Welt stattfinden, also auch was die Ideen betrifft. Ja. Mhm. Da geht es sehr stark um klassische Produkte, klassische Services vielleicht noch, aber sehr wenig in der digitalen Welt. Mhm. Weil man Angst hat, denke ich, da vielleicht was Neues aufzumachen, sich mit was Neuem zu beschäftigen, was es bis jetzt noch nicht gegeben hat. Ja. Mhm. Die haben oft schon, also manche Firmen, gerade so Traditionsbetriebe, die haben schon Angst, über beispielsweise einen Online-Shop nachzudenken.
Okay.
Mhm. Was für viele andere wieder ganz klassisch wäre oder wo die sagen, das ist für uns selbstverständlich. Mhm. Mhm. Das heißt, so in dieser digitalen Welt sind leider gerade meine Traditionsbetriebe noch nicht ganz so angekommen, wie sie sollten.
Mhm. Mhm. Okay. Ja, spannend zu hören, weil ich auch in so einer digitalen Blase bin. Mhm. Die es halt oft ist, wenn man in seinem eigenen Gewerk herumschwimmt. Und hört dann natürlich einmal wieder die Forderung, ja, wir müssen digitaler werden, also die Wirtschaft muss digitaler werden. Und dann, ja, sind wir ja noch, oder? Aber offenbar noch nicht so sehr, denn sonst wäre natürlich, finde ich, der Anteil an digitalen Projekten auch bei dir viel höher.
Mhm. Ich bin ja schon total schockiert, teilweise, wenn du die Homepages von Firmen anschaust, keinerlei irgendwie responsive Design sind, die du nicht einmal auf deinem Smartphone anschauen kannst. Beginnt es bei mir ja schon, ja. Mhm. Wo ihr auch denkt, das ist eigentlich heute State of the Art.
Ja.
Jede Homepage sollte eigentlich auch auf dem Smartphone funktionieren, ja. Also ich erlebe es immer wieder bei meinen Kunden, dass die weit davon weg sind.
Mhm. Mhm. Gerade diese Smartphone-Thematik ist wirklich relevant. Also wir messen das ja auch, wie viele gehen von klassischen Geräten oder von Smartphones auf unsere Business-Seite, also auf die Resistance-Seite. Und das ist die überwiegende Mehrheit von mobilen Devices. Ich bin selber immer überrascht, warum macht man das? Aber es ist einfach so. Und dann verschenkt mir wirklich Potenzial an Leuten, die jetzt Informationen suchen und die sie nicht finden, weil die Seite einfach nicht lesbar ist oder nicht vernünftig lesbar davon.
Genau.
Okay. Das heißt, also der überwiegende Teil deiner Projekte findet im klassischen Geschäftsumfeld auch statt.
Genau.
Es geht jetzt da weniger darum, komplett neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, sondern das Bestehende zu verbessern. Kann ich so
richtig sagen. Genau. Und deswegen auch Schluss mit dem Innovationstheater, ja. Beziehungsweise das Buch wird ja heißen Schluss mit Bullshit-Innovation.
Ja, da wirst du immer noch provokativer.
Ja, genau. Ich möchte ja aufrütteln, ja, weil es ist tatsächlich einfach das Thema, wir beschäftigen uns mit inkrementeller Innovation. Das heißt, wir versuchen, wenn wir jetzt beispielsweise Marmeladen herstellen, ja, Unternehmen, das macht dann halt einfach neue Sorten, Geschmacksrichtungen.
Ja.
Wir machen Autos schneller, leichter, effizienter, billiger, statt über komplett neue Modelle nachzudenken. Und das ist für mich so dieses Thema Bullshit-Innovation oder Innovationstheater. Mhm. Wir trauen uns oft noch nicht. Ja? Und jetzt gibt es ja diese Thematiken, man gründet ja diese Digital Labs, diese Innovation Labs, egal ob das die österreichischen Bundesbahnen sind, ob das die Lotterien sind, die erste Bank, die sowas hat, oder in Deutschland die großen wie MAN, Lufthansa, Audi, alle betreuen sie mittlerweile so ein Digital Lab. Und die denken dort ja auch in neuen digitalen Geschäftsmodellen. Nur kriegen sie es nicht auf die Straße. Mhm. also es werden ja auch erste Digital Labs schon wieder ausgegliedert, geschlossen, weil man merkt, es bringt leider nicht den gewünschten Erfolg, weil die dann wieder, die kommen dann wieder in die Unternehmensstruktur rein, in den Mutterkonzern, diese Ideen. Und das Erste, was die dann sagen, na, das passt doch nicht in unsere Unternehmensstrategie.
Ja, damit können wir unsere Produktionsstraße nicht auslasten und so weiter.
Genau. Genau, das ist zu unsicher, das ist zu teuer. Wir haben ja Produkte und keine digitalen Services. Und das ist, glaube ich, das riesengroße Problem aktuell noch. Und das ist auch, warum gerade die Politik oder auch die Medien darüber sprechen, dass wir noch nicht digital genug sind. Mhm. Wir trauen uns einfach noch nicht in neuen digitalen Geschäftsmodellen denken. Mhm. Und stattdessen streikt man dann lieber, ich bringe mal dieses Beispiel, die Taxiunternehmer, die lieber streiken, gegen Uber beispielsweise, dabei, um ehrlich zu sein, jedes einzelne Taxiunternehmen hätte Uber gründen können. Mhm. Oder die Hotels, jedes einzelne Hotel hätte Airbnb gründen können. Mhm. Aber das sind halt meistens Startups, die nicht in diesen eingefahrenen Bahnen denken, die einfach sehen, ah, da gibt es ein Kundenbedürfnis, das lösen wir jetzt.
Ja.
Das schaffen leider gerade so Traditionsbetriebe aktuell noch nicht ganz so.
Trotzdem habe ich oft den Eindruck, dass diese Dinge, die so als disruptiv bezeichnet werden, wie jetzt zum Beispiel Uber, Airbnb, ja eigentlich auch nicht wirklich was Neues sind, sondern es ist einfach das Bestehende etwas anders gedacht und anders verpackt. Weil Airbnb, was machen die? Ihr Zimmer vermieten. Gut, Privatzimmervermieter, nicht aus Tirol. Das gibt es ja bei uns an jeder Ecke. Also vor ein paar Jahren noch, da hat jeder einen ausgebauten Dachboden, den hat man ein Zimmer vermietet. Das hat man halt damals analog gemacht und die haben dann eine digitale Plattform drüber gestülpt. Uber auch, das ist ja nichts anderes wie eine Taxizentrale, die halt digitalisiert ist. Und sich halt nicht besonders darum schert, ob die Fahrer jetzt eine Taxi-Ausbildung haben oder nicht. Mhm. Also im Prinzip ist es ja auch nicht die große Revolution, etwas noch nie Dagewesenes, sondern es ist ja einfach ein anders aufbereitetes, anders gedachtes, anders vermarktetes Thema auch.
Genau.
Und obwohl ich ja immer diese skeptische Sichtweise habe, gerade im technischen Bereich passiert es mir immer wieder, irgendwer präsentiert irgendeinen Hersteller, jetzt, nein, man kann ja Namen, präsentiert irgendeine wahnsinnig neue Innovation, die Medien fahren drauf ab, die Kunden stehen Schlange, geben ein Vermögen dafür aus. Und ich meine, das haben wir doch schon. Ja, das ist dann neu.
Ja.
Schaut halt cooler aus, es ist ein anderes Ökosystem dahinter und so weiter. Das sind oft gar nicht die grundlegenden technischen Dinge oder revolutionären Dinge, sondern oft kleine Stellschrauben, die das dann in der Außenwahrnehmung so revolutionär machen.
Und das machen gerade, also da gibt es also so Vergleiche, ja, was machen jetzt beispielsweise amerikanische Startups, die ja meistens viel wertvoller sind als es deutsche oder österreichische Startups. Was machen die anders? Ja, die bringen ja meistens kein hervorragendes Produkt heraus, ja. Egal, ob das jetzt Tesla ist oder wer auch immer, ja. Aber was Tesla beispielsweise schafft, ich meine, welches Autohaus kann sagen, dass sich Leute kilometerweit anstellen, um ein Auto zu bestellen, das es noch nicht gibt, das ich noch nicht Probe gefahren bin. Aber die schaffen es, diese Emotion so hoch zu halten, dass man eben bereit ist, Dinge zu tun, die man sich bis heute noch nicht vorstellen hat können. Mhm. Und das schaffen teilweise diese amerikanischen Startups sehr, sehr gut. Wie gesagt, die haben nicht unbedingt komplett was Neues. Aber die geben dir als Kunde schon das Gefühl, da etwas Besonderes zu erwerben.
Die schaffen eine Idee, verkaufen und vermarkten die auch entsprechend.
Genau.
Da sind wir, sage ich mal, Mitteleuropäer offenbar selbstbewusst genug und zu detailverliebt, weil wir feilen da ewig herum.
Genau.
Bis das perfekt ist. Und dann biegt du in der Tesla ums Eck mit Spaltmaße zum Krausen ist das große Kultobjekt. Ne?
Also ich habe jetzt vor kurzem mit einer Bekannten gesprochen, die gesagt hat, ja, ihr Mann fährt Tesla. Sie selbst kann ihn nicht fahren, weil die Nähte am Lenkrad so grob sind, beim Lenkrad, dass sie ganz offene Hände davon bekommen.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ja? Oder eben dieses Spaltmaß. Aber wie gesagt, die erzeugen einfach Emotionen, die erzeugen eben diese Idee, boah, da ist ein super modernes Auto, ja, das man unbedingt haben möchte.
Und bilden eine Kultfigur oben drüber.
Ja, genau.
Er hat ja, also der Musk hat ja das Unternehmen nicht einmal gegründet, er hat es ja gekauft.
Ja.
Allgemein wird er immer als der Gründer und Pionier bezeichnet. Mhm. Ja, in der Darstellung definitiv. Idee hatten andere dazu. Mhm. Aber passiert, aber früher, da kennst du die besser aus. Auf irgendein italienisches Auto, oder ist ein MG oder irgend so, ist eine Basis gewesen ursprünglich. Die haben ja lizenziert, die haben das Auto ja gar nicht entwickelt, sondern einen Elektromotor eingebaut.
Eben. Also wir reden davon nichts Neuem, ja. Und trotzdem haben die das geschafft, wie gesagt, dass tausende Menschen etwas kaufen, was sie nicht einmal noch gesehen haben.
Ja, das ist wirklich das Hochspannende in dem ganzen Thema. Wie gesagt, je näher das an der IT ist, desto zu stark bin ich involviert und habe nicht den Blick von außen, aber jetzt gerade in anderen Industrien, wenn das passiert, ist das wirklich interessant zu beobachten und zu analysieren, was es wirklich diesen Hype überhaupt ausgelöst hat. Ja. Und da gibt es ja den Spruch, ich weiß nicht, ob du schon mal gelesen hast, Uber yourself before you get codec'd.
Ja,
genau. Wieder faszinierend.
Spruch, ja.
Wie gesagt, ich bin nicht der Uber-Uber-Fan, aber der Spruch sagt vieles aus. Und das dürfen wir uns da in Mitteleuropa immer wieder mal vor Augen halten. Mhm. Wenn wir innovative Projekte durchführen und dann eigentlich nur bei der Produktionsstraße die Frau bei der Bodenmarkierung nennen.
Ja, und da habe ich auch einen guten Spruch gelesen. Die Glühbirne wurde auch nicht durch die kontinuierliche Verbesserung der Kerze entwickelt.
Ja, stimmt. Stimmt, ja. Mhm.
Also der Spruch gefällt mir auch ganz gut, weil der das immer aufzeigt, man muss ab und zu mal in Disruptionen denken und nicht ständig weiterentwickeln und weiterverbessern.
Ja. Ja, oft macht es auch Sinn, solche Dinge eben wie in Konzernumgebung, wie oft gemacht wird, auszugründen und wirklich eigens aufgehen zu lassen. Mhm. Sogar bei uns, ich bin jetzt wirklich weit weg von einem Konzern, aber wir haben jetzt für einen neuen Geschäftsbereich, wo es darum geht, die IT in Mietbasis bereitzustellen, eine eigene Gesellschaft gegründet. Mhm. Weil damit wird es auch für uns leichter, das neue Denken abzugrenzen. Weil das ist jetzt die Gesellschaft. Es ist ein Produkt der so und so Gesellschaft. Es ist ein Kunde dieser neuen Gesellschaft. Und somit ist das bei uns einfach eine klare Trennung, auch wenn wir über Prozesse nachdenken und die verbessern sich nicht.
Ja, ganz andere
Dinge. Rein ist rechtlich locker in der alten Gesellschaft abbilden können. Mhm. Ja, spannend. Wahnsinn. Ja, und wie weit gehst du dann in dieser Begleitung deiner Kunden?
Du, ganz unterschiedlich. Es gibt Kunden, die machen einfach nur einen Workshop mit mir. Andere, die lassen dann wirklich sich komplett begleiten. Mhm. Ich habe Unternehmen, da bin ich 14-tägig vor Ort. Also da arbeiten wir quasi mit agilen Methoden. Wir haben alle 14 Tage ein Review mit einer Retrospektive und einem Planning, das ich dann quasi als agiler Coach moderiere. Ja. Und das ist ganz spannend, weil da sieht man, dass wenigstens auch was weitergeht. Weil die meisten Innovationsteams machen es ja teilweise wirklich add-on.
Ja.
Gerade in Traditionsbetrieben sind es meistens Mitarbeiter aus den verschiedensten Bereichen, die das tatsächlich zusätzlich zum Tagesgeschäft machen. Und da haben wir festgestellt, durch diese 14-tägige Begleitung kommen die ins Tun. Wir nehmen uns aber auch immer nur wieder so viel vor, was halt möglich ist. Es ist vielleicht langsamer, aber es geht Schritt für Schritt tatsächlich weiter.
Okay.
Und da gibt es im Unternehmen, die begleite ich jetzt seit 2 Jahren in diesen 14-tägigen Prozess. Und dann gibt es im Unternehmen, die brauchen mich punktuell für Trainings, für Workshops, genau.
Okay, spannend. Und jetzt machst du viele Workshops, Trainings etc. Wie siehst du das? Siehst du da eine Möglichkeit auch dann digitale Technologien einzusetzen, Remote-Sessions, Telekonferenzen, wie auch immer man das nennen will? Oder ist bei dir dann schon nur essentiell, dass du wirklich tatsächlich alle 14 Tage vor Ort bist und die Menschen in Greifweite hast?
Also bis jetzt war es eigentlich schon so, dass ich meistens vor Ort war, wobei das nicht immer möglich ist. Ja? Also ich habe Kunden, die in Italien sitzen. Da ist es schon so, dass wir sehr oft über Videokonferenzen arbeiten. Da habe ich zum Beispiel monatliche Termine, um so Statusberichte einzufordern, um zu schauen, ob da was weitergeht. Das passiert tatsächlich alles per Videokonferenz. Ich mache auch Trainings mittlerweile, wo zum Beispiel, die zwar Präsenztrainings sind, wo wir aber Teile des Teams dann via Skype oder anderen Plattformen dazuschalten, weil die einfach gerade nicht anreisen haben können oder weil der Weg zu weit gewesen wäre. Mhm. Das funktioniert auch. Ich selbst verwende mittlerweile auch so Online-Konferenz-Tools, um Trainingssessions abzuwickeln. Das heißt, dass man sich in einer kleinen Gruppe zusammenschließt und dort dann auch einmal Theorie vermittelt, weil das muss man nicht, gerade die Theorie, ja, die muss ich nicht vor Ort machen. Mhm. Also ich kombiniere mittlerweile gerne die Online-Welt mit der Offline-Welt. Das heißt, die Online-Welt eher um Theorie zu vermitteln und dann in den Präsenztrainings, in den Workshops, das dann auch wirklich noch einmal erlebbar zu machen.
Okay.
Und das ist eine schöne Ergänzung.
Und machst du deine Schulungen dann immer live oder hast du dort auch vorgefertigte Schulungen, die du dann auslieferst?
Genau, also beides, also sowohl als auch. Also ich mache Live-Schulungen, habe die aber mittlerweile auch immer wieder mit aufgezeichnet, um sie dann auch als Aufzeichnung beziehungsweise auch als automatisiertes Angebot zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel Webinare. Ich habe 3 Webinare, die automatisiert funktionieren. Die sind kostenlos, da kann man sich einen Termin aussuchen, hat fast eine Stunde absoluten Content, die man da bekommt. Kurz Seminar quasi. Und das funktioniert auch ganz gut.
Sehr schön. Und dann interessiert mich natürlich nur Informationssicherheit. Gell? Also wenn wir jetzt nicht die offline Projekte anschauen, sondern die digitalen oder in die digitale Ecke gehenden, wie siehst du das? Ist da die Informationssicherheit ein Thema? Wird die mitgedacht? Wird die positiv mitgedacht? Ist sie Verhinderer oder so als solches gesehen? Was sind da deine Erfahrungen?
Also es ist interessant, also in den Workshops oder wenn wir es über Thema Zielbild und so sprechen, kommt das Thema Informationssicherheit ist als so ein Wort jetzt eigentlich kaum vor. Mhm. Was aber schon wichtig ist und was immer wieder rauskommt, ist so dieses Thema, dem Kunden ein sicheres Gefühl zu vermitteln. Wo man jetzt natürlich auch drüber nachdenken kann, was bedeutet das jetzt konkret, ja. Und da gehört für mich und auch für die Unternehmen schon das Thema Datenschutz, Sicherheit im Umgang mit Daten, Informationssicherheit schon auch dazu.
Okay.
Also die denken das schon mit.
Das ist beruhigend zu hören. Weil es ja im Prinzip auch ein Ermöglicher ist, wenn man Informationssicherheit und Datenschutz transparent gestaltet, dann fühlen sich im Regelfall die Kunden ja auch wohler.
Genau.
Mit dem Produkt. Und ich habe es aber trotzdem noch immer oder immer wieder erlebt, dass für viele das ein Showstopper ist oder für manche auch ein Vorwand für Dinge, die sie nicht machen wollen, dann den Datenschutz dafür verantwortlich zu machen. Gut zu hören, dass es eben, gerade jetzt, wenn man um Innovationsprojekte spricht, mitgedacht wird, weil das ist ja auch der Sinn des Ganzen. Ja, super. Gut.
Das war der zweite Teil des Interviews mit Bianca Brommer. In der nächsten Folge folgt der dritte und letzte Teil.
Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich, abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben.